Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir die Epistellesung des heutigen Sonntags aus dem Brief des Paulus an die Epheser, dem dritten Kapitel. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ihr ahnt es, in Mathematik war ich nie besonders gut, aber Religion war besser. Aber dennoch hat es bei mir in Mathematik meistens zu einer 2 oder 3 gereicht. Die war meistens drin. Aber selbst ich merke, wenn ich diesen Predigtext lese, Paulus hat scheinbar sich verrechnet. Paulus betet nämlich, die Gemeinde möge verstehen. Der Predigtext ist ein Gebet und er betet, die Gemeinde möge ihren Verstand benutzen. Sie möge erkennen, sie möge ihr Gehirn einschalten. Warum? Um Christus zu erkennen. Wozu? Um die Größe der Liebe Christi zu erkennen, zu verstehen, wie groß die Liebe Jesu Christi ist. Und dann sagt er, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Dabei weiß jeder Grundschüler, das Volumen wird mit Breite mal Länge mal Höhe berechnet. Aber er hat hier plötzlich 4 Faktoren. Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Wer das in der Mathematikarbeit macht, V gleich A mal B mal C und dann noch ein mal D anfügt, hat schon mal die falsche Formel. Wie kommt Paulus dazu, der doch ansonsten ein kluger Mann war und auch in dieser Welt sich auskannte, da er ja Zelte nähen konnte, der musste doch eigentlich rechnen können. Wie kommt er da drauf? Ihr könnt mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Natürlich hat sich Paulus nicht verrechnet. Wenn man nach dieser Formel den Volumeninhalt eines Swimmingpools berechnet, dann kommt man nicht weit. Und wenn man ausrechnen möchte, wie viel Sand man bestellen muss, um ein Loch im Garten zu füllen, oder wenn man ausrechnen möchte, wie viel in einen Koffer hineinpasst an Volumen, dann geht es nicht. 4 Dimensionen haben wir normalerweise nicht, sondern wir rechnen immer in 3. Breite, Länge, Höhe. Und nun kommt er doch zur Tiefe dazu. Und warum? Weil es hier nicht um einen Swimmingpool geht und auch nicht um Verreisen und auch um keinen Kies, sondern es geht darum, Gott zu verstehen. Und darum ist diese Formel richtig. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Ich habe versucht, irgendein Beispiel zu finden, zu erklären und euch zu erklären, wie eine 4., eine 5. Dimension aussieht. Aber ich muss gestehen, in meinen Kopf geht es nicht rein. Und wenn es da nicht reingeht, kann ich es auch nicht erklären. Aber irgendwie muss es so sein. Da ist irgendetwas. Da ist etwas hinter unserem Kalender. Da ist etwas hinter unseren Terminen, nämlich die Liebe Jesu Christi. Die ist da nicht eingetragen in unserem Kalender, aber sie ist da. Sie ist dahinter, in einer jenseitigen Dimension. Hinter unserer Schule oder hinter unserer Arbeit oder hinter den Arztterminen oder rechtzeitig die Mülltonne rausstehen, das geht ja immer so durcheinander mit Himmelfahrt und Pfingstmontag, man muss aufpassen, wann muss die Mülltonne raus, gibt es etwas, nämlich Gottes Wohlwollen, Jesu Christi Wohlwollen, das Wohlwollen deines Heilandes Jesu Christi und seine Güte. Hinter unserem Leben, hinter unserem Alltag, hinter Wochenenden und Mittagessen und Brathering, da gibt es etwas, nämlich Jesus Christus und seine Zuneigung. Paulus möchte, dass wir das verstehen. Seine Zuneigung ist größer. Sie ist größer als alle die Dinge, die unser Alltag bestimmen. Hinter Traurigkeit, hinter Stress, hinter Termindruck oder Sonnenbrand, liegt eine andere Dimension, nämlich Jesu Christi Aufmerksamkeit. Hinter Routine oder hinter Musik machen oder Musik hören oder Sonnenaufgang oder Gartenarbeit ist eine andere Dimension. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Richtig verstehen in unserem Kopf können wir das nicht, aber trotzdem ist es gut zu wissen, es gibt etwas, das ist größer. Es gibt jemanden, Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn, der ist größer als unser Alltag. Der ist weiter, der ist tiefer. Christus ist umfassender, er ist tragfähiger, er ist stärker, er ist fester, er ist stabiler, er ist inniger als unser Alltag. Wir werden getragen und umhüllt durch ihn. Das ist der erste Punkt, den ich aus diesem Predigttext rausgegriffen habe, und jetzt ein zweiter. Paulus beginnt diesen Abschnitt und sagt: Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Das ist unüblich. Wenn ich euch frage, außerhalb dieses Raumes und außerhalb des Betens vielleicht zu Hause, wann beugen denn heute die Leute ihre Knie, muss man lange nachdenken. Ich weiß nicht, wer von euch schon von der englischen Königin geadelt wurde. Da muss man niederknien, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt noch einen anderen Fall, da komme ich zum Schluss drauf. Warum beugt Paulus seine Knie? Es gibt doch Alternativen. Wenn er vor Christus steht, könnt ihr ihm doch die Hand geben. So machen wir das ja üblicherweise. Wenn ich irgendjemanden von euch treffe, sage ich Hallo und wir geben uns die Hand. Warum macht Paulus das nicht? Wenn wir jemanden treffen, habe ich gesehen, auf Sylt macht man Küsschen links, Küsschen rechts, Küsschen links. Könnte man auch machen. Oder ein unverbindliches Zunicken. Warum macht Paulus das nicht? Er trifft Christus, nickt ihm zu und sagt Moin. Er beugt seine Knie, merkwürdig. Also ich beuge normalerweise nicht die Knie, wenn ich jemanden treffe. Er könnte Jesus ja auch knuddeln und sagen, mein bester Kumpel, könnte ja hier stehen, ich umarme meinen besten Kumpel Jesus Christus. Tut er nicht, er beugt seine Knie. Er verschränkt auch nicht die Arme, er nimmt Jesus auch nicht in den Arm, er nickt ihm nicht freundlich zu, er salutiert nicht, auch das wäre ja eine Umgangsform, sondern er begegnet Christus kniend. Und im Gottesdienst und im Gebet vielleicht zu Hause kennen wir das. Und es ist eine angemessene Haltung, weil Christus nicht der befehlshabende Offizier ist, weil Christus nicht unser Kumpel ist, weil wir ihm nicht förmlich und locker zuwinken oder die Arme verschränken, weil wir ihn irgendwie komisch finden. Christus ist unser Heiland und er ist unser Herr. Und deswegen begegnen wir ihm mit Hochachtung und Respekt und mit Liebe. Und das, was Paulus tut, tun wir auch. Ich habe heute nachgeguckt. Wenn man auf Wikipedia guckt, knien, dann steht da, in der römisch-katholischen Kirche wird gekniet und irgendein Selgpfarrer hat da drunter geschrieben, ja, und in der Selg machen sie das auch. Ja, das ist gut, dass wir das tun, denn wenn man sich hinkniet, macht man sich kleiner. Man wird ein bisschen kürzer. Man kommt ein bisschen runter. Man ist ein bisschen wehrlos. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Ritter niederknien mussten, weil sie sich wehrlos machen mussten gegenüber dem Herrn, vor dem sie niedergekniet haben. Es ist tatsächlich sehr schwierig, wenn man die Hände faltet, kniet und den Kopf senkt, ein Schwert zu ziehen und den König anzugreifen. Das wird anstrengend. Wir sind Empfangende. Wir knien. Und dann fiel mir ein, wann ich außerhalb des Gottesdienstes jemanden habe knien sehen. Das war in einer Fußgängerzone in Hamburg. Da war das Mitglied einer rumänischen Gang, versuchte mich anzubetteln und da kniete eine Frau mitten in der Fußgängerzone. Das sieht schon merkwürdig aus. Sie wollte etwas haben. Sie wollte, dass ihr etwas gegeben wird. Sie wollte durch diese Geste zeigen, dass ihr etwas fehlt. Und genau darum tun wir das. Wir gehen zu Gott nicht mit einem Anspruch von Majestät und Herrlichkeit und mit Stolz und im Besitz unseres Verstandes und aller unserer Kräfte, sondern wir knien nieder. Warum? Weil Jesus selbst es so gemacht hat. Als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, hat er sich hingekniet. Man versuche mal, jemand anderem die Füße zu waschen, während man steht. Man ist hier oben mit seinen Händen und die Füße des anderen sind irgendwie da unten. Das haut nicht hin. Christus selbst hat seine Knie gebeugt, um uns zu dienen. Und so knien wir vor ihm, um ihm zu dienen und um zu empfangen, was er uns schenkt. Es wird immer wieder erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal, dass Luther am Ende seines Lebens geschrieben haben soll, wir sind Bettler. Das sind wir. Bettler knien. Dass Christus dich beschenkt, dass er mich beschenkt mit seiner Güte und seiner Vergebung, dass er niederkniet vor uns und dass wir knien vor ihm. Das ist eine gute Haltung. Und ein letzter Punkt. Der Predigtext endet mit Amen. Und werdet ihr sagen, nun jetzt bitte nicht noch dritter Predigtabschnitt über Amen, da wissen wir schon alles. Warten wir es mal ab. Paulus endet den Abschnitt mit den Worten, Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man wartet förmlich darauf. Amen. Das Wort benutzen wir auch ständig. Im Gottesdienst, im Gebet zu Hause, in Redewendungen. Immer kommt das Wort vor. Und wir haben das neulich auch in der Konfirmandenprüfung wieder gehört. Amen heißt, so ist es, so sei es. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, muss ich euch verraten. Denn ich habe Hebräisch gelernt. Jedenfalls habe ich einen Zettel, auf dem steht, ich könnte es. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, mein Hebräischlehrer war sich auch nicht ganz sicher. Es ist eine 4 gewesen, am unteren Ende. Aber ich kann sehen, dass das Wort Amen kein Satz ist, sondern ein Adjektiv. Das kriege ich sogar noch hin. Und so sei es, ist kein Adjektiv. Amen ist ein ganz kurzes Wort im Hebräischen. Und es ist auch im Deutschen ein einfaches, kurzes Wort, aber wir sagen es nicht. Am einfachsten verstehen wir es, wenn wir bedenken, was wir im Deutschen sagen. Was sagen wir im Deutschen, wenn wir irgendeinen Abschnitt beenden? Dann sagt der Lehrer, merkt euch das. Es wäre merkwürdig, wenn wir Gebete beenden und der Pastor sagt zum Schluss, und merkt euch das. Wenn wir einen Abschnitt mit einer Rede fertig sind, wie Paulus das ist, dann sagen wir auch manchmal, und nicht nur Gerhard Schröder, dann sagen wir auch manchmal, basta. Das heißt, Schluss, keine Diskussion mehr. Wir beenden Gebete nicht mit basta. Oder wir sagen auch nicht, schreib's dir hinter die Ohren. Oder nimm dir das zu Herzen. Oder finito. All solche Dinge sagen wir, wenn wir irgendetwas zu Ende gesagt haben. Zum Beispiel könnten wir auch sagen, so ist es. Oder wir sagen, Ende und aus. Das machen wir beim Funk, bei der Feuerwehr. Dann sagen wir, Ende und aus. Dann weiß der andere, jetzt kommt nichts mehr, wird nichts mehr gefunkt. Oder ein Lehrer oder ein Vorgesetzter fragt noch Fragen und alle gucken sich ängstlich um, hoffentlich fragt keiner, dann dürfen wir eher nach Hause. Paulus endet mit Amen und wir tun das auch. Und all diese ganzen Varianten, die ich gerade aufgezählt habe, benutzen wir nicht im Gebet. Warum nicht? Weil in Kiel ein Schwimmbad gebaut wird. Habe ich gestern gelesen in der Zeitung. Sie bauen ein neues Zentralbad und erstaunlicherweise haben sie, damit das Planschbecken nicht in die Förde rutscht, 30 Meter in die Tiefe gegraben und haben da Säulen reingegraben. 30 Meter nach unten. Das heißt, wenn ihr da mal drin schwimmt, das ganze Schwimmbecken steht auf 30 Meter tiefen Betonsäulen. Warum? Damit es fest geankert ist im Grund. Und das heißt Amen. Das ist sicher. Da kannst du dich drauf verlassen. Ist so. Gottes Versprechen. Amen. Darauf können wir uns verlassen. Worauf kann man sich im Leben heute verlassen? Vor ein paar Monaten hieß es Willkommenskultur allen Flüchtlingen und plötzlich kommt aus dem CDU-Vorstand diese Woche, wir müssen knallharte Forderungen stellen. Ja, was nun? Dies oder jenes? Worauf sollen wir uns verlassen? Jetzt haben wir gerade kapiert, dass die Mauer innerhalb Deutschlands gefallen ist. Jetzt bauen sie eine Mauer am Brennerpass. Ja, wie nun? Erst längs, dann quer. Was gilt? Worauf können wir uns verlassen? Vorletzte Woche haben wir Gras eingesät und es hat gehagelt und jetzt plötzlich haben wir Frühsommer. Alle 2 Jahre muss ich zum Erste-Hilfe-Lehrgang und jedes Mal, alle 2 Jahre lerne ich wieder was Neues. Vor 2 Jahren musste ich immer noch beatmen. Das ist jetzt abgeschafft. Worauf soll man sich verlassen? Jetzt habe ich endlich gelernt, dass das Porto auf einem Brief 62 Cent ist. Und siehe da, ich habe nachgeguckt, es sind 70. Schon wieder erhöht. Woran soll man sich festmachen? Als ich Kind war, hieß es, du darfst nur ein Ei am Tag essen. Heute futtern sie alle Eiweiß wie verrückt, ist gesund. Vor 25 Jahren ist man daran noch gestorben. Worauf soll man sich verlassen? Und Paulus hat einen heißen Tipp. Amen. Verlasst euch auf den, der diese Welt geschaffen hat. Der das Weltall erfunden hat. Der es nicht nur gebaut hat, sondern der es erfunden hat. Und der den Prototypen des Menschen gebaut hat, so, dass wir uns selbstständig fortpflanzen können. Gott, der das Betriebssystem des Lebens geschrieben hat, läuft bis heute in unseren Genen und in den Genen aller Tiere und Pflanzen. Der, der dich ruft ins Leben, der für dich gestorben und auferstanden ist, Jesus Christus, der dich liebt und der dir zuhört, an dem können wir uns festmachen. In dem können wir uns verankern. In dem können wir wurzeln. Der gibt dir und mir Halt. Jesus Christus, der unsere Einsamkeit aufhebt, der uns untereinander verbindet zu einer Gemeinde, der unsere Sünden abwäscht, der unsere Wunden heilt, der uns wärmt, wenn wir frieren, und der uns erfreut. An dem machen wir uns fest. Amen, sagt Paulus. Das heißt Amen. 30 Meter tiefe Betonsäulen in Christus zu versenken, da rutscht nichts in die Förde, selbst wenn es hier ein Erdbeben gäbe. Christus hält dich fest. Er gibt dir Halt, er bleibt und er trägt, sodass auch wir sagen können, Amen. Lasst uns beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Halt gibst in dieser unbeständigen Welt. Wir danken dir, dass du niederkniest, um uns zu dienen und dass wir vor dir knien dürfen, um dich zu hören und um deinen Dienst und deine Gaben anzunehmen. Wir bitten dich, schenke uns Freude an dieser frohen Botschaft, schenke uns Glauben, schenke uns Knie, die bereit sind, demütig vor dir zu knien, anzunehmen, was du uns schenkst, zu bejahen und uns zu verankern in dir, unserem Heiland und Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, erhalte und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.